In dieser Ausgabe von unserem Podcast «Gangolose» rede ich mit dem Geschäftsführer von «Business Geek», Adi Job, über...
Ja, meine Firma, die du schon gesagt hast, über User Experience und wieso mir das so am Herzen liegt. «Gangolose».
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast «Gangolose». Diesen Podcast findest du immer auf deiner Lieblings-Podcast-App und mit Bild und Ton auf YouTube. Und wenn du auf YouTube zuschaust, siehst du, dass vis-à-vis von mir ein Gast sitzt. Wer bist du?
Hallo zusammen, ich bin Adi. Adi Job. Ich bin Geschäftsführer von der Business Geek GmbH. Soll ich gerade erzählen, was wir machen?
Ja, sag doch gerade.
Lass gerade los. Nicht gross sein. Ja. Ja, einfach gesagt, ich helfe Kunden dabei, digitale Projekte umzusetzen oder erfolgreich umzusetzen. Und wenn man es ein bisschen runterbricht, wie ich ihnen helfe, ist, ich bin einerseits in der Projektleitung tätig, helfe ihnen als Projektleiter durch die Projekte, dass sie Stakeholder-Management haben, dass sie einfach auch gut das Controlling haben, wie geht das Projekt vorwärts, vielleicht auch eingreift, wenn mal etwas nicht funktioniert. Und das zweite Standbein ist, ich bin in der Beratung, im Consultant, vor allem im Bereich von der User Experience. Da kommen wir wahrscheinlich während dem Gespräch noch genug drauf, weil das ist wirklich so eine Herzensangelegenheit von mir, dass man eine Lösung digital baut, die auch für einen Kunden einen Mehrwert bietet und was der Kunde auch will und nicht, dass es einfach eine Visitenkarte von der Unternehmung ist. Und wenn ich sage digitale Projekte, dann rede ich vor allem von Webseiten, Apps, oder sonst digitale Produkte, die es auf dem Markt gibt. Also da habe ich jetzt nicht irgendwie eine Spezialisierung auf gewisse Branchen.
Wie das genau aussieht, was das für Projekte sind, das reden wir nachher noch darüber. Okay. Du bist aber auch aktiver Podcaster.
Ja, es ist in zweierlei Sicht, ja, also privat und geschäftlich. Im geschäftlichen Sinn bin ich mit «Meet the Geek», ist mein Podcast. Da hast du auch schon dürfen zu Gast sein. Du bist, glaube ich, sogar als Nummer 2 gewesen. Du bist aber noch im alten Büro gewesen, das war der Nachteil dafür. Ja. ja, dort habe ich, ähnlich wie du, Gespräche mit Leuten aus dem Unternehmertum vor allem, auch vor allem mit Blick auf das Digitale vor allem, wo ich mit ihnen einen Interview-Podcast habe. Und privat bin ich ein grosser Fußballfan. Da habe ich mit zwei Kollegen zusammen, die auch schon bei dir im Podcast sind, Oli und Fabio, hallo an dieser Stelle, wir sehen uns heute Abend, haben wir den Stammtisch-Trainer-Podcast, wo wir jede Woche über das Geschehen im Schweizer Fußball reden.
Mhm. Und heute ist ein sehr wichtiger Tag für Schweizer Fußball, also vor allem, wenn man ein FCL-Fan ist.
Ja.
Jetzt haben wir aber immer ein bisschen das Problem, dass wir ja jetzt heute den Podcast aufnehmen, aber der Podcast dann rauskommt, wenn schon klar ist, ob der FCL gewonnen hat.
Ja.
Jetzt können wir wie jetzt abmachen, ob wir aus heutiger Sicht reden, also mit dem Spiel noch voraus, oder ob man so dünnt, als wäre das Spiel schon durch, weil der Podcast kommt nachher heraus und der FCL hat den Ligaerhalt geschafft. Du darfst wählen.
Ist mir zu heikel, das Zweite. Darum sagen wir, ich schaue positiv voraus. Ich freue mich mega auf die Reise heute, die in Schaffhausen. Also wir gehen auf Schaffhausen. Endlich mal auf Schaffhausen. Ich bin, glaube noch nie in Schaffhausen gewesen.
Ich wüsste auch nicht, ob ich schon mal in Schaffhausen gewesen bin.
Ich bin einmal umgestiegen, glaube ich, als ich nach München gefahren bin. Aber ich gehe, glaube heute irgendwie so Rheinfall vielleicht noch anschauen und ein bisschen verrissen, höckeln bei dem schönen Wetter und noch ein bisschen Fußball. Das ist das, was ich am Fußball gerne habe.
Schön. Vielen Dank für den kurzen Überblick. Wir fangen den Podcast aber wie alle anderen Podcasts auch mit der Kategorie «Was schaust du an?», wo es darum geht, dass uns unsere Gäste einen Tipp mitbringen. Hast du etwas mitgebracht?
Ja, ich habe mir immer ein bisschen überlegt, was soll ich mitbringen. Irgendwie, ich kann ja immer etwas Business-Relevanz mitbringen, dass alle denken, was der alles für gescheite Bücher liest. Ja. Und so. Ich bin jetzt mal ein bisschen...
Lesest du denn viel gescheite Bücher?
Ich lese viel gescheite Bücher, ja. Ich lese aber sonst nicht so viel, also so Romane und so, da bin ich sehr schlecht. Ich habe immer die Diskussion mit meiner Freundin, wer liest mehr. Sie hat ganze Büchergestell voll, wo sie alle schon mehrfach durchgelesen hat, die Bücher. Ich habe eigentlich ein Kindle und ich lese einfach geschäftlich mega viel. Oder? Also wenn ich irgendeine neue Methodiken kennenlernen will, lese ich mich ein. Und wir wissen eigentlich immer noch nicht genau, wer von uns jetzt mehr liest. Ich lese im geschäftlichen Bezug mehr und sie mehr im Privaten. Ich habe jetzt aber etwas mitgebracht aus dem Fernsehen, also eine Serie. Ich bin grosser Fan von Peaky Blinders. Dort ist jetzt die 6. Staffel rausgekommen, ich glaube im April in der UK, und jetzt ist sie fertig. Die habe ich jetzt gerade fertig geschaut, diese Woche. Und ja, es geht um eine Familie oder Gang, kann man fast sagen, irgendwie aus den, glaube ich, 30er Jahren in England. Was mir halt extrem gut gefällt, mir gefällt England extrem gut. Also irgendwie so ein bisschen, ein bisschen das Dreckige, ein bisschen das sehr Direkte, ein bisschen ein derben Humor. Auch sehr offen gegenüber. Also irgendwie eben, man gibt sehr klares Feedback gegenüber. Und das kommt auch dort raus. Dort hat es noch relativ viel Gewalt dabei. Das ist nicht so mies im Privaten, aber zum Schauen ist das ab und zu noch witzig. Ich glaube, eben 30er Jahre, wenn ich es schon gesagt habe, hat jetzt gesagt, spielt das. Und ich glaube jetzt auch für dich, wenn du schon reingeschaut hast, rein von den Bildern her extrem eindrücklich gedreht, finde ich. Immer mega coole Stimmung, mega coole Charaktere, die sie gebaut haben. Musik finde ich grossartig, hat Vertonung. So wie ich es beurteilen kann, ich bin nicht aus dem Fach, aber ich finde das wirklich cool. Ich habe auch viele Kollegen, die sagen, das ist fast ein bisschen zu langsam. Und ich finde es mega, mega cool. Halt.
Ich habe auch geschaut. Ich behaupte, die ersten zwei oder drei Staffeln. Und dann habe ich irgendwann plötzlich aufgehört. Und auch einfach aus dem Grund, weil es mir ein bisschen zu wenig schnell vorwärts gegangen ist irgendwann. Aber ich habe immer schon gesagt, wenn dann die mal abgeschlossen ist, jetzt ist sie fertig.
Das weiss ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
Ist es die Final Season gewesen? Das weiss ich gar nicht.
Ich wüsste es gar nicht. Es hätte auch letztes Mal schon können sein. Dort ist mit Corona ist halt viel nicht passiert. Und dann in dieser Season haben sie ein paar Leute müssen komisch sterben am Anfang der Staffel, weil es wahrscheinlich irgendwie die Schauspieler irgendetwas anderes hatten, als sich das nicht mehr können einrichten konnten. Das war ein bisschen schade gewesen eigentlich. Ja. Aber ich habe lustigerweise auch die ersten zwei Staffeln extrem schnell durchgeschaut. Und nachher, obwohl ich mega angefixt war, habe ich ewig gehabt, bis ich dann weitergeschaut habe. Und manchmal zieht es den Ärmel rein und dann...
Ja. Ich muss sagen, also es ist sicher auf meiner Watchlist. Ich wollte die unbedingt noch schauen, weil, wie du sagst, ich finde, es ist mega schön gemacht. Ja. Es gefällt mir vom Stil her. Die Vertonung ist super, der Akzent ist mega lustig.
Das finde ich halt, das gefällt mir auch in England. Ich bin... Ich war eine Zeit lang mal in England, einfach so Sprachaufenthalt. Und für mich ist England so. Ich habe diesen Dialekt extrem gerne und amerikanisch mag ich, ist mir fast ein bisschen zu derb. Irgendwie.
Wo bist du in England?
In Manchester.
Ja, schön. Bist du Fußball schauen?
Ich bin grundsätzlich wegen Fußball mal dort hin. Andererseits kann ich nicht auf London wählen, weil ich nicht alles Schweizer um mich herum haben. In Manchester war das nicht so schlimm. Und ich habe das Derbere, finde ich, cooler. Also ich meine, wenn du so ein bisschen in Manchester, Liverpool, dort im Norden oben bist, ja, dort ist alles noch ein bisschen ärmer, als wenn du London, da hast du noch nicht viel von England gesehen, sage ich jetzt mal.
Gerade wenn dir England gefällt und Fußball auch, hast du Ted Lasso geschaut?
Nein. Ich höre immer wieder, man sollte es schauen und ich glaube auch, mir würde es gefallen, aber ich habe wirklich noch nicht reingeschaut.
Schau mal rein, es ist absolut, ich hatte da Ich höre und schaue einen Podcast von Cinema Strikes Back, ich weiß nicht, ob du kennst. Dort hat einer von denen auch gesagt, er hat das ein Stück durchgeschaut, nach mal irgendwie, was auch nicht, über die Weihnachten, ich weiß nicht genau, es war irgendwie Ferien, ich hatte Zeit gehabt und hat das auch geschaut. Ja. Das nachher im Jonas und im Vaterin gesagt und dann ist auch, haben wir es alle drei relativ schnell durchgeschaut.
Muss ich doch auch reinschauen?
Ja, muss unbedingt, das ist mein Tipp.
Das ist gut.
Aber kommen wir doch weg von diesen Tipps und fokussieren wieder ein bisschen mehr auf dich. Du hast schon mal ein bisschen angerissen gehabt vorher, was es genau ist, was du machst. Jetzt wäre es schön, du könntest das noch ein bisschen vertiefter erklären, was genau machst mit deiner Firma. Und zwar auch so, und ich werfe dann Fragen immer wieder rein, dass es auch für Leute verständlich ist, wo jetzt vielleicht nicht vom Fach sind. Da sind gewisse Begriffe gefallen und ich würde dann immer wieder intervenieren und sagen, kannst du das noch schnell ausführen, was das genau heisst? Sodass auch Leute, die vielleicht sich jetzt noch nicht so darunter vorstellen können, trotzdem verstehen, was ihr genau möchtet. Vielleicht gehen wir mal von einem Vorzeigeprojekt aus. Was könnte das sein? Und dann können wir nachher anschauen, wie sieht denn so der Arbeitsalltag generell aus bei dir?
Ja, ich könnte es anhand von einem Projekt, das ich so in diesem Stil noch nie hatte, machen, wo einfach wie meine kompletten Angebote würde aufzeigen. Und dann können wir mal schauen, ob das so... Meistens ist es so, dass ein Kunde auf mich zukommt und sagt, hey, wir haben irgendwie ein Problem, wir haben... das, was wir verkaufen. Ich überlege jetzt gerade, was ich für Wörter verwende. Unsere Conversion funktioniert nicht, zum Beispiel, dass wir jetzt die Leute auf unsere Webseite holen. Und man hat ja eigentlich immer ein Ziel, wenn man die Leute auf der Webseite hat. Mhm. Also entweder sollen sie die Newsletter abonnieren oder sollen sie sich gerade bei dir melden für irgendwie eine 30 Minuten Hallo-Sagen-Termin oder Kennenlerngespräch irgendwie. Und wenn man das Ziel hat und das nicht funktioniert, muss man sich überlegen, wie passt man die Webseite an, tut man irgendwie die Buttons oder den Text auf der Webseite ein bisschen verändern. Und wenn das immer noch nicht funktioniert, muss man irgendwie überlegen, ja, was ist denn das Problem? Werde ich irgendwie vielleicht bei Google nicht gefunden? Werde ich zwar gefunden, aber die Leute kommen nicht raus, was ich mache auf der Webseite. Und meistens sind es solche Anfragen. Und ich habe zum Beispiel aktuell gerade so eine Anfrage, wo jemand gesagt hat, wir haben einfach keine Registrationen, es kommen eigentlich viele Leute auf die Webseite, keine Registrationen. Kannst du uns da helfen? Und dann, ich steige meistens mit einem Audit ein von der Webseite, also dass ich mir 2-3 Tage Zeit nehme, dass ich sage, gebt mir mal das Vorprojekt, also den Auftrag, da kann ich 2-3 Tage reinschauen, schreibe mir alles auf, was gut ist, was vielleicht nicht so gut ist, auch Ideen, was man verbessern kann. Es sind wirklich auch Lösungsansätze dabei. Und es gibt natürlich manchmal auch Seiten, wo wirklich irgendwie grundlegende Sachen nicht gut sind. Da kann nicht gerade irgendwie einfach einen Lösungsansatz, da muss man sagen, das muss man dann anschauen. Und dann gehe ich zum Kunden und dann schauen wir das zusammen an. Und nachher ist eigentlich die Entscheidung, ist das dort fertig? Und dann sagen die Leute, ja, wir setzen das um, danke vielmals. Oder manchmal gibt es dann auch Situationen, wo die Leute sagen, okay, lass uns aus dem ein Projekt machen. Jetzt sagen wir zum Beispiel mal, jetzt machen wir die Webseite neu. Und wenn es darum geht, die Webseite neu zu machen, ich selber programmiere nicht. Ich bin, wie gesagt, Projektleiter oder der Consultant im Bereich von User Experience. Und dann würde es daran gehen, eigentlich, ich würde das Projekt aufbauen, würde einen Partner dazu nehmen, der Programmierung anbieten kann. Kommt immer darauf an, was ist denn für eine Webseite, wo kommt darauf an, was ist denn das für ein Tool, das hinter dran soll sein. WordPress ist sehr bekannt, gibt es auch Typo 3, alles solche Tools. Ja, dann suche ich einen Partner, gibt es eine Offerte und nachher startet entweder das Projekt oder nicht. Und, ja.
User Experience ist gefallen, ja. UX als Synonym. Kannst du noch schnell kurz ausführen, was ist ein User Experience im Bereich digital?
Ja, kann ich sehr gerne. Vielleicht noch kurz, wieso ich es nicht UX nenne. Ich hasse eine Abkürzung. Ich versuche wirklich, wo es nur geht, Abkürzungen zu vermeiden. Mhm. Weil ich habe in vielen Bereichen gearbeitet, wo nur mit Abkürzungen geschafft worden ist. Und jeder erfindet dann auch eigene Abkürzungen. Das ist Horror. Mhm. Darum, bei mir findest du relativ wenig Abkürzungen, würde ich behaupten. User Experience. Grundsätzlich sehe ich mich wirklich als Anwalt vom Kunden. Ich schaue auf eine Webseite und sage, ich komme nicht raus, ich weiß nicht, was ihr macht, ich wüsste jetzt nicht, was ich da soll machen soll. Mhm. Die User Experience soll eigentlich, ja, wie es eigentlich übersetzt halt heisst, oder? Die Erfahrung, die er auf der Webseite macht, soll möglichst positiv sein. Oder? Und nicht, ein Kunde darf in gewissen Situationen von der Webseite oder von einem Abschluss, irgendwie, wenn du etwas kaufst, in einem Abschlussprozess, darfst du einen Kunden nicht überlegen oder verunsichern. Wenn du ihn verunsicherst mit zu vielen Informationen, mit zu wenig Informationen, dann verlierst du ihn einfach. Mhm. Und dann kauft er nicht. Ausser es gibt gewisse Güter, die einfach die Leute kaufen müssen und dann kannst du auch machen, was du willst, sozusagen auf der Webseite. Das ist auch schade, finde ich. Aber dann solltest du dem Kunden auch immer ein gutes Gefühl geben und immer transparent sein. Und wenn der Kunde sagt, jetzt habe ich abgeschlossen, sollte er wissen, was kommt auf der nächsten Seite. Also wenn du klickst, kaufen, das mache ich auch mit den User-Tests, wenn jemand drauf drückt, kaufen, sage ich immer, was erwartest du jetzt, wenn du drauf klickst. Und wenn das nicht das ist, was er erwartet oder komplett weg ist, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz so gut. Mhm. Genau. Ja, und wenn dann das Projekt startet, ich starte immer eigentlich mit Workshops und da gibt es ganz verschiedene Grössen auch. Also der grösste, den ich habe, ist eigentlich ein Design-Sprint. Das ist 5 Tage. Fünf-Tages-Workshop sozusagen, wo man alle Entscheider von einer Unternehmung zusammennimmt. Mhm. Aus den verschiedensten Bereichen, möglichst breit aufgestellt und alle, die entscheiden können. Und einer davon ist eigentlich wirklich der Entscheider und Auftraggeber. Und in diesen 5 Tagen tut man das Problem eruieren, tut man Lösungen zusammen erarbeiten, tut auch zusammen abstimmen, was braucht man. Hat auch immer wieder Leute, die man einlädt zum Interview, also interne Leute. Und dann baut man auch einen Prototyp innerhalb von diesen 5 Tagen. Und am 5. Tag hat man Kunden im Haus, wo man den Prototyp gerade abtestet. Mhm. Dann hat man eigentlich so das, was man früher irgendwie in ja, drei Wochen bis drei Monate, je nach Unternehmung, ein Konzept geschrieben hat, hat man eigentlich in einer Woche mal gemacht. Und hat noch den Kunden integriert und weiss, ist das der richtige Ansatz oder nicht. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch kleinere Workshops, wo man einfach so Ideation-Workshops macht.
Was heisst Ideation?
Ja, es ist ein Ideen-Workshop. Mhm. Also es geht eigentlich darum, ein bisschen Brainstorming zu machen, am Kunden rauszukitzeln, weil es weiss niemand mehr von der Unternehmung als die Leute, die dort arbeiten. Mhm. Und dann ist es manchmal so, ja, aber ihr seid ja die Außenstehenden und Profis, die wir engagieren, dass ihr müsst ja das machen. Das ist sehr viel Richtigkeit dabei, aber man muss natürlich auch sehr viel Inputs von den Leuten, die dort arbeiten, haben und auch von den Kunden. Also man muss die Kunden verstehen und man muss die Unternehmung verstehen. Und dann gibt es einfach so gewisse Methodiken, um das rauszukitzeln. Also du kannst nicht einfach an den Tisch hinhöckeln mit dem Kunden und sagen, ja, erzähl mir jetzt deine Werte. Manchmal sind die ja definiert und dann ist das auch easy. Oder wie arbeitet ihr? Das ist manchmal dann auch ein bisschen schwierig. Und dann gibt es gewisse Ideation oder Methodiken, wo man irgendwie ganz einfach und spielerisch zu einer Lösung kommt. Ja, wo dann ein bisschen rausgespürst, okay, wie tickt der kommt. Mhm. Wie muss dann halt auch eine Webseite diesbezüglich aussehen?
Mhm. Aber du hast gesagt, also wie die Umsetzung, also du programmierst selber nicht, du Nein. machst, dann schaffst du mit Partnern zusammen, die sind in dem Fall nicht bei dir in der Firma
Nein.
angestellt, das sind externe Leute. Hast du dort so deine Go-To-Leute oder kann man vorstellen, je nach Budget wird das irgendwie vielleicht auch ein bisschen ausgelagert ja. oder wie findet das statt?
Ja, also wie du gesagt hast, Budget ist ein Punkt und wenn ich vorher gesagt habe, je nachdem welches Tool es gewünscht ist, oder also eben, ob es WordPress ist, ist es Typo 3 und da kommt es auch immer aufs Projekt drauf an. Ich bin dort nicht so, es ist natürlich zwangsläufig, eine WordPress-Agentur empfiehlt dir immer WordPress, wenn du zu ihr gehst, sagst du, ja, WordPress ist das Perfekte für das, obwohl es vielleicht nicht passt. Eine Typo3-Agentur entsprechend andersrum.
Was ist Typo3?
Ist einfach ein anderes Content-Management-System als WordPress. Mhm. Oder ist aus meiner Sicht einfach ein bisschen für grössere Seiten eher geeignet, hätte ich jetzt behauptet. Oder wenn du mehrere Seiten hast, ich habe mal eine Webseite gemacht für eine Restaurantgruppe mit irgendwie 16, 17 Restaurants. Dort hat es für mich jetzt mehr Sinn gemacht, das Typo 3 zu verwenden, weil dort jedes Restaurant eigentlich innerhalb von einer Instanz war und ja, hast nicht 16 verschiedene Webseiten im Hintergrund müssen bewirtschaften, sondern ein Backend gehabt. Ja.
Das klingt eigentlich noch nach, also wenn man nicht so drinnen ist und ich glaube jetzt, wir durch unseren Job haben auch ein bisschen Einblick in die ganze Digitalisierung. Ja, ja. Du natürlich noch viel vertiefter, aber jetzt für jemanden, der das nicht so kennt, vielleicht auch, wo vielleicht auch nicht mit dem aufgewachsen ist, ein Jahrgang vielleicht, sei nicht, 70er und, also 70er und noch früher, wo vielleicht mit dem nicht so ganz vertraut sind, dann klingt das ja noch extrem viel Arbeit, die so eine Webseite mit sich bringt. Also das eine ist ja die Architektur und Gestaltung und das Design von der und dann aber noch die ganzen Überlegungen und dann die Tage, also die Workshops hinterher und die Ideen und alles. Wie reagieren die Kunden, die vielleicht grundsätzlich auch mal gedacht haben, hey, wir brauchen im Fall eine neue Webseite. wir reden mal mit dir und dann gesamte, was da alles dahinter ist, passiert das häufig oder ist den Leuten, die zu dir kommen, schon ein bisschen klar und bewusst, dass das alles heisst?
Also ja, also die Leute, die zu mir kommen, ja, ist es eigentlich bewusst. Also bei mir gibt es, also das soll auch nicht despektierlich tönen, wenn jetzt irgendwie ein kleiner Bäck, der eine Filiale hat, zu mir kommt, wird der wahrscheinlich sagen, es ist mir zu teuer. Mhm. Und ich würde ihm auch sagen, mach das nicht. Also das lohnt sich für mich auch nicht. Denn irgendwie, also weißt, wenn es nur darum geht, die Öffnungszeiten zu sehen und vielleicht, weiß auch nicht, vielleicht wollt ihr irgendwie Gipfel, Vorbestellungen und so Sachen machen, ja, das kann Sinn machen, aber da gibt es irgendwie gute Lösungen und da gibt es auch günstigere Lösungen. Aber die kommen eigentlich auch in den wenigsten Fällen zu mir. Also ich vermiete eigentlich auch meine Manpower sozusagen auch an grössere Unternehmen, die mich zum Beispiel nur als Projektleiter reinnehmen. Und dann bin ich einfach irgendwie 6, 7, 8, 10 Monate als Externe in einer grösseren Firma beschäftigt. Das gibt es auch. Aber durch das wissen eigentlich meine Kunden meistens, was sie bei mir erwarten. Oder? Und es gibt jetzt, ja, ich habe jetzt letztens einmal so einen Fall gehabt, wo ich dann gesagt habe, lass uns eine Review machen, so eine UX-Review. Ich brauche einfach 5 Tage insgesamt für das. 3 Tage eben schaue ich es an und 2 Tage ist noch mit Vorgespräch, Nachgespräch, Präsentation und alles. Und dann hat er gesagt, oh, ja, okay, das ist mir zu teuer. Und ich arbeite mit einem Tagessatz von 1400 Franken. Man kann sich dann selber ausrechnen, dass jemand dann so sagt, so, okay, ich habe gemeint, für 10'000 Franken komme ich dann eine Webseite rüber. Mhm. Und nicht, dass du mir darüber schaust und sagst, was ich nicht gut gemacht habe. Oder? Ja. Und das ist auch absolut fair game. Oder? Mhm. Und ich finde auch, die ganze Branche und das ganze Internet bietet viel Platz für die Leute, die Webseiten für 2'000 Franken anbieten, für die, die sie für 10'000 anbieten und für die, die sie für 100'000 aufwärts anbieten. Und ich sage nicht, dass das eine richtig ist und das andere falsch ist, sondern die einzelnen Kunden bestimmen, was ist richtig und was falsch. Es gibt sicher Leute, die eher mal zu einer 5'000 Franken Webseite greifen, wo es sinnvoller wäre, 20'000-30'000 Franken auszugeben. Und die haben dann meistens, sind sie auch nicht mega, mega happy, weil du kannst natürlich dann auch nicht das Gleiche machen, eben das mit einem ganzen Workshop. Ich habe vorhin gesagt, oder die grösste Variante sind 5 Tage noch. Ja, nur schon das kostet auch etwas, oder? Mhm. Mit der ganzen Vorbereitung, Nachbearbeitung, Kunden einladen, denen noch etwas mitgeben für ihre Interviewzeit. Das lohnt sich nicht für ein 20'000 Franken Projekt, eigentlich, muss ich sagen. Mhm. Und, aber ich habe jetzt das in den wenigsten Fällen ein Problem, oder man findet sich da meistens. Oder ich habe jetzt auch einen Kunden, der nicht mega viel Budget hat, aber sagt, das UX-Review ist mir wichtig. Ich konnte es eigentlich verkleinern, weil er gesagt hat, lass uns nur auf einen kleinen Teil von der Webseite gehen. Ich muss nicht immer alles anschauen. Dann geht es eben jetzt um den Anmeldeprozess. Das ist auch absolut fair. Da habe ich irgendwie vielleicht 2 Tage statt 5 Tage.
Ja. Was ist ein Argument, das du findest, darum lohnt sich das eben, das dich zu holen? Was bringst du mit, was ich nicht selber als Amateur mir auch könnte überlegen könnte?
Ja, etwas, was mega einfach ist, wo der Kunde nie mitbringen kann, ist die Aussensicht. Das ist ein mega Vorteil natürlich von jedem Externen, oder? Weil du bist mit der Zeit betriebsblind. Du entschuldigst dir auch Fehler, die du auf der Webseite, aber auch als Firma machst. Du entschuldigst sie dir so, ja, aber weißt du, der Köbi vom Netzwerkteam, der weiss schon, was man das noch machen müsste, aber ist ein Lieben und also weißt du, entschuldigst dir mega viele Sachen, wo ich als Externer so komme und sage so, wieso haben wir die Daten nicht? Wieso sagen dir dem Kunden das nicht? Und dann heisst es vielleicht im Hintergrund, ja, die Daten dürfen wir nicht hin und her schicken. Dann ist es auch okay, wenn es irgendwie rechtliche Sachen sind. Aber eben die Aussensicht, das ist eigentlich mein grösstes Asset, oder? Das können aber eigentlich auch andere mitbringen. Also da habe ich mich jetzt auch nicht von anderen ab, ehrlich gesagt.
Und wie hältst du dich denn von anderen?
Ich kann die Frage eigentlich auflegen. Genau,
jetzt hast du ja noch nicht wirklich argumentativ da gerechtfertigt. Also musst du ja nicht, natürlich. Aber ich wollte ein bisschen daraus rausgespüren, oder? Was sind. was ist denn genau das, was dann eben eine Webseite, wo vielleicht schon gut ist und alles, trotzdem noch unterscheidet von einer, wo dann du noch einmal dahinter gewesen bist und deine Expertise dazu abgegeben hast?
Ja, also ich würde sagen, eben, wie gesagt, mir ist wichtig, der Kunde ist im Zentrum. Ich arbeite sehr viel mit Usability-Tests oder User-Tests. Also da mache ich dann, wenn es ein Produkt ist, zum Beispiel, eine ganze Webseite geht schlecht. Mhm. Dass du einen Kunden einlädst irgendwie über Zoom oder Teams, über die Webseite gehst und sagst, so, was findest du gut, was findest du nicht gut, das macht keinen Sinn. Mhm. Aber wenn du einen Prozess hast, wo es einen Start und ein Ziel gibt, macht mega Sinn, dass man sagt, komm, lass uns mal das mit Kunden anschauen. Und ja, dann geht man durch und dann sind meistens auch Leute vom Kunden dabei, die dann zulassen, weil es glaubt ihr, also wenn ich etwas aufschreibe in einem Audit, dann habe ich auch schon gehabt, dass ich gesagt habe, aber echt, findest du das schlimm? Mhm. Das ist natürlich auch meine persönliche Meinung. Klar, ich versuche schon immer, den Kunden im Kopf zu haben, was könnte ein Kunde denken. Aber es ist manchmal halt auch persönlich. Und wenn du einen Kunden dort hast, der dort sagt, so, ich verstehe es nicht, dann kommt der zweite Kunde und sagt, das verstehe ich auch nicht. Dann ist irgendeiner so, okay, wir müssen etwas machen. Ob das richtig ist aus deiner Sicht oder nicht, ist egal. Und ich würde sagen, dass ich den Kunden im Zentrum habe, dass ich auch immer ein bisschen die Aussensicht reinbringen kann, wie ein Kunde zu denken. Da kann ich mich recht gut reinfühlen, denkt es mich. Dann, ja, du kennst es vielleicht selber, Text auf der Webseite. das schaut, das schreibt man einmal und dann ist dann froh, endlich hat man es geschafft. Mhm. Dann schaut man es nie mehr an. Bei so einem Audit schaut man mal drüber und sagt so, hey, haben das mal gelesen? Das ist irgendwie fünfmal jetzt, glaub, umgeschrieben und jetzt kommt man gar nicht mehr draus, oder? Also ich würde sagen, eben das mit dem Kunden sicher im Zentrum, das ist sicher der Vorteil. Und ich habe einfach sehr viel Erfahrung im digitalen Bereich. Also ich bin, wir kommen vielleicht nachher noch drauf, oder, wenn wir zurückkommen.
Ja, ich habe gerade gedacht, wahrscheinlich ist es gut, wir kommen nachher mal zurück und sehen, von wo kommst du überhaupt, weil das zeigt deine ganze Erfahrung auf.
Ja.
Bevor wir das machen, wollte ich eben noch schnell auf etwas sprechen, und zwar also zumindest aus der kreativen Musikszene, Filmszene, wo ich rauskomme, ist es ein so, dass ganz am Anfang haben alle, ich gehe jetzt von Bands aus, alle Bands unbedingt eine Webseite gebraucht.
Ja.
Dann ist Social Media gekommen, da hat niemand mehr eine Webseite gebraucht, weil du gesagt hast, du machst eh alles nur noch über Social Media. Und jetzt spüre ich aber wieder so ein bisschen das Revival von einer Webseite raus. Wie ist da deine Wahrnehmung von dem? Braucht man noch Webseiten im 2022 oder kannst du nicht alles mit Instagram machen?
Also generell kann ich dir das nicht beantworten. Es kommt wirklich darauf an, oder? Und wenn du jetzt bei den Bands bist, ja, die Frage ist halt, wenn alle nur noch eine Instagram-Seite haben, musst du ja dort auch irgendwo auf eine Art abheben, oder? Das ist noch das andere. Ich glaube, bei einer Band oder so, finde ich, ist es nicht unbedingt notwendig. Ich habe ein bisschen gestockt jetzt halt auch, weil ich wirklich kein Fan bin von den ganzen Social-Media-Kanälen. Wirklich nicht. Mir ist eher ein Zwang, dass ich die muss, bewirtschaften muss. Ich sehe den Sinn dahinter, absolut.
Oder das Potenzial.
Das Potenzial dahinter. Ja, ich sehe das Potenzial, das ist vielleicht richtig. Ja. Ich sehe das Potenzial und ich finde auch, die Erwartung ist da von meinen Kunden, dass sie mich auch dort finden. Halt, oder? Und gewisse finde ich noch ein bisschen besser als andere Plattformen, aber das ist auch immer branchenabhängig. Und ja, darum bin ich halt sehr schwierig, also es ist schwierig, dass ich dort der richtige Ansprechpartner bin, weil für mich ist Social Media jetzt nicht so richtig, aber ich finde jetzt für etwas so Audio und visuelle Sachen, ja, wieso nicht? Also wieso soll nicht Instagram längen? Instagram wird auch immer ein bisschen grösser, was dann dort wieder fehlt, oder man kann, glaube ich, keine halt irgendwie sagen, hey, ich habe dann mein Konzert, dass man irgendwie das fix irgendwie reinnimmt, wo irgendwie bei Facebook kannst. Aber ich meine, sorry, wer ist noch auf Facebook eigentlich? Ich weiß es nicht, aber vielleicht bin ich jetzt auch wieder weiter weg. Aber ja, es ist noch schwierig zu sagen, wirklich. Ja.
Ist das nicht auch ein bisschen ein Challenge für dich in diesem Business? Weil halt, mich tut die ganze digitale Welt ist so schnelllebig. Aber dann musst du unbedingt auf Facebook sein. Dann bist du 2 Jahre auf Facebook gewesen und dann ist das Nächste gekommen. Dann interessiert niemand mehr, was du auf Facebook machst. Die ganze Energie, die du nicht da hast, liegt jetzt auf einer neuen Plattform, wo du wieder alles reingehst und kaum besteht so ein bisschen up to the game. Heisst, jetzt brauchst du im Fall wieder eine Website. Okay, dann nehme ich
20... Jetzt brauchst du TikTok.
Ja. Das ist, und jetzt nehme ich dann wieder 20'000 Franken für eine neue Webseite. Dann hast du die 3 Jahre und dann ist im Fall wieder der nächste grosse Schritt rum, wo du wieder dort sein musst. Und du bist eigentlich ständig immer am abchecken, welche Plattform muss ich jetzt gerade irgendwie bespielen. Und eben vielleicht ist darum eine gute Webseite so ein bisschen wie der ruhige Hafen, wo man sicher immer zurück kann. Vielleicht ein Argument für das.
Das nehme ich, glaube ich, so in meine Präsentation auf. Das ist genial. Das Copyright von dir. Nein, ich muss sagen, das ist recht auf den Punkt gebracht. Ja. Das ist sicher so. Das Problem ist jetzt so, wie du gesagt hast, weißt, wenn man jetzt mal sagt, so, das KMU, ich nehme jetzt mal die 20'000 Franken in die Hand, das ist jetzt für uns ein grosser Batzen, dann rühren wir das an das Projekt hin und dann haben wir eine Webseite und dann haben wir wieder Ruhe für 5 Jahre. Das ist dann halt auch wieder, das ist halt auch wieder gefährlich, oder? Weil eigentlich, wenn du dort immer wieder Optimierungen vornimmst, laufend, kann es vielleicht sein, dass länger als 5 Jahre das Ganze vertappt, oder? Wenn du dann einfach etwas aufbaust, wirklich eine super Lösung hast, dann macht es einfach so viel schlechter. Oder andere werden besser und du wirst durch das schlechter. Oder? Also ich finde, eine gute Webseite spricht eigentlich immer noch für sich. Eben, man kann darauf auch Content-Marketing betreiben, wo man halt auch Leute auf die Webseite bringt, ohne Geld auszugeben auf die Webseite bringen. Eben, es ist halt sehr vielschichtig. Das kann aber auch Social Media sein, oder? Dass man Leute auf seine Webseite bringt. Also, aber es ist ein sehr, sehr komplexes Themenfeld, eigentlich, wo man sich drinnen bewegt. Und es ist sehr individuell, was macht Sinn für den einzelnen Kunden. Weil man kann nicht sagen, alle in dieser Branche macht Sinn, das zu machen. Weil bei Bands ist jetzt, kommt es auch darauf an, bist du irgendwie Metallica oder bist du eine Band aus Luzern, also zum Beispiel eure Band. Mhm. Oder, ihr habt nicht die gleiche Voraussetzung. Oder? Ich meine, Metallica, ich weiß nicht, ob die noch eine Webseite brauchen. Oder vielleicht braucht die einen Webshop. Einen. Ja, ja. Ja, ja.
Schauen wir doch mal auf die Werdegang. Mhm. Das klärt vielleicht auch noch einmal ein paar Sachen.
Ja.
Erzähl, ab dann, wenn du denkst, das ist irgendwie relevant, dass man ein bisschen verstehen und nachvollziehen kann, wie es so wie cool ist, dass du das machst, was du jetzt machst.
Ja, dann fange ich früh an. Ich glaube, einfach, als man unseren ersten PC daheim bekommen hat, oder mein Vater den ersten PC daheim hatte, das war schon während meiner Schulzeit, noch, ich glaube, Primarschule.
Mhm. Was hast du für einen Jahrgang?
86.
Gut, ich auch.
Gleich, ja.
Haben wir schon mal rausgefunden, glaube ich.
Ja, ich glaube, letztes Mal habe ich das auch gefragt. Aber, genau. Und ja, etwas vom Ersten, was ich gemacht habe, ist einfach alles angeklickt und angeschaut. Das hat mich mega interessiert. Nach zwei Wochen habe ich komplett zerstört, irgendwie, also softwaretechnisch, dass irgendjemand so gesagt hat, der Profi ist. Was hat die Person da gemacht, die das gemacht hat? Ich habe es auch nicht gewusst, aber ich wollte ein bisschen rumprobieren. Ich habe immer sehr viel Interesse am PC. Mhm. Und für mich war dann wie klar, schon als ich in die SEC gekommen bin, ja, ich gehe in die Informatik. Also ich will Informatiker werden. Ich bin einfach ein lausiger, also nein, ich kann nicht sagen lausiger Schüler, ich bin ein extrem fauler Schüler gewesen. Ich habe genau dann etwas gemacht, wenn es darauf angekommen ist und selbst dann nur, wenn es gerade nötig
ist.
Wenn es wirklich darauf angekommen ist. Darum bin ich jetzt in der Schule wirklich nie so gut gewesen und halt das auch ja, nicht die beste Note gehabt. Es haben viele Welle in die Informatik und dann hat das irgendwie, habe ich Dutzende von, ja, weiß auch nicht, gegen 100 Bewerbungen geschrieben und immer irgendwie Absage, ja, in Mathe bist du halt mit einem 4,5 halt nicht so gut wie die, die ein 5,5 haben. Und dann dachte ich so, ja, für mich ist das 4,5 okay, ich habe wenig Aufwand gehabt. Und, aber ja, klar, ich verstehe es. Nachher hat mein Vater und ich sind ein bisschen zusammengehöckelt und haben gesagt, hey, was machen wir? Alternativen. Er hat mir mega viele Alternativen. Er hat gesagt, ja, Sport hast du auch noch gerne. Sportartikel verkaufen. KV halt, also eine gute Grundlage. Oder willst du Elektriker oder Elektromonteur sogar? Weißt du, die Informatik vom Grund her verstehen. Ich habe alles mal ein bisschen probiert. Wir haben alles keinen Spass gemacht. Ich wusste, ich muss irgendetwas mit PC machen. Und Elektrotechnik und alles, das ist dann wie ein Weg, den es noch gebraucht hat, nachher in die Informatik zu kommen. Und da habe ich aber eine Lehrstelle gefunden als Mediamatiker. Ist dort im Zug der erste oder zweite, ich weiß es gar nicht mehr, Lehrgang gewesen. Mediamatiker hat man damals beschrieben, so eine Mischung aus Informatik und KV, also schultechnisch gesehen. Und innerhalb von der Klasse haben wir mega viele verschiedene Leute gehabt. Also solche, die Buchhaltung gemacht haben, solche, die programmiert haben, solche, die irgendwie Server repariert haben, solche, die irgendwie so First-Level-Support gemacht haben, also wenn irgendwie eine Tastatur nicht funktioniert hat und so. Und ich habe mich immer ein bisschen in den Webbereich rein, hat's mich gezogen. Und da habe ich dann 4 Jahre die Lehre gemacht. Und ja, ich war dort eigentlich immer im Webbereich. Und nachher bin ich weiter als Entwickler, bin ich Programmierer gewesen. Also schon im letzten Lehrjahr. Und nachher musste ich ins Militär, müssen, leider. Habe aber mega Glück gehabt, nach 8 Wochen, als ich einmal heimgekommen bin, nach einer so schlimmen Woche. Aber ist jetzt nicht mein Lieblingsverein, bin ich heimgekommen, habe ich einen Brief vom Militär, bin noch einmal hässig gewesen und dachte, oh, super, jetzt schreiben die mir noch einen Brief, was habe ich eigentlich gemacht? Und da ist ein Brief gekommen, ich kam auf Bern, ins Zentrum für elektronische Medien.
Ah, cool, ja.
Und ich habe meine Durchdienerzeit dort gemacht, also durfte 10 Monate dort sein, eigentlich arbeiten, ich musste niemand müssen, so einen komischen Tarnanzug anlegen. Und das war eine coole Zeit gewesen eigentlich, die hatten ein Tonstudio, die hatten ein Fotostudio, ich war vor allem zuständig gewesen für so das Netzwerk und alles. Das war auch mal etwas Neues. Da konnte ich eigentlich arbeiten in dieser Zeit. Und nachher bin ich als Frontend-Entwickler, vielleicht muss man das noch erklären, ja. das ist eigentlich Programmierer, aber der macht eigentlich, wie es aussieht, also das Visuelle von der Webseite. Der macht jetzt nicht das Backend, das ist der Gegenpol eigentlich, wo das hinterdurch macht.
Also das, was Server, der Benutzer eigentlich nicht sieht.
Das, was der Benutzer nicht sieht, aber nicht davon unterschätzt, auch wenn man es viel unterschätzt. Und ich habe das gemacht vorhin, oder dass das schön aussieht, dass wenn du auf einen Button klickst oder wenn du drüber fährst, dass es auch einen anderen Effekt drauf hat und so Sachen. Und das habe ich dann gemacht, in einer kleinen Agentur in Hergiswil. Nachher habe ich gewechselt zu Ricardo.ch, bin dort auch noch Frontend-Entwickler gsi. Und irgendwann habe ich gemerkt, mir fehlt, glaube ich, das Talent oder ich wollte viel weiter vorne mitreden vom Projekt und nicht einfach nur umsetzen. Oder? Mhm. Und da habe ich mir überlegt, was mache ich. Und dann habe ich auch Weiterbildung angefangen als Wirtschaftsinformatiker und habe gleichzeitig gewechselt in eine Webagentur. Webworker Company hat die geheißen, in Zug. Und bin dort Projektleiter und Consultant gsi und eben gleichzeitig Wirtschaftsinformatik gemacht.
Wo?
In Altstetten bei der IFA. Die heisst jetzt nicht mehr so, die Schule. Mhm. Genau, ja.
Und dann?
Und dann habe ich etwas mehr wollen, nachdem ich auch die Wirtschaftsinformatik fertig hatte. Habe ich gedacht, du, ich werde es ein bisschen grösser noch, ich werde noch ein bisschen grössere Projekte umsetzen, obwohl wir ein grosses Projekt hatten. Das letzte Projekt war Casino Luzern oder der EVZ habe ich dürfen. Aber ich wollte etwas noch ein bisschen grösseres wollen oder eine grössere Firma mal reinsehen, einfach um auch diese Erfahrung mitzunehmen und bin dann zu der CSS-Versicherung. Mhm. Und dort bin ich, glaube 7, 8 Jahre bin ich gewesen, eingestiegen als Projektleiter im Team von der digitalen Marketing. Ich durfte mega spannende Projekte umsetzen. Das grösste wahrscheinlich war der Prämienrechner, also wo alle ihre Prämienrechnungen, also Prämien berechnen, wenn sie wissen, was das kostet. Mhm. Das war eines der grössten Projekte. Das ist auch das, wo recht viele Scheinwerfer drauf sind innerhalb der Firma, weil du hast einfach ab dann sind die Prämien online, ab dann muss man darauf zugreifen. Also du hast genau bis dann eine Zeit, du kannst nicht länger haben. Und das war cool, das war eine mega gute Erfahrung. Und während dieser Zeit durfte ich dann noch eine Product Owner-Stelle übernehmen für MyCSS. Das ist das Kundenportal von der CSS. Und als Product Owner, du hast eigentlich dein Produkt, das du weiterentwickeln musst. Ich hatte ein Team von, ich glaube, 10 Leuten, 10 Entwickler sind das, wo mit mir zusammen eigentlich das Produkt weiterentwickelt haben. Mhm.
Genau. Und dann hast du aber trotzdem irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt habe ich es gesehen mit einer grossen Firma.
Nein, gar nicht. Ich war mega happy gewesen, bis zum Schluss bei der CSS. Was ich vielleicht noch mal sagen, von meinem Werdegang her, als Jungspund und so, habe ich mir immer so gesagt, weißt, in einer Versicherung oder Bank würde ich sicher nie arbeiten. Gar nicht. Alle da im Anzug und weiß auch nicht. Also, alles sehr bieder. Oder? Ist überhaupt nicht gewesen. Mega coole Projekt, mega innovativ, die Leute sind mega cool gewesen. Wieso ich gegangen bin, ich habe ein Angebot vom Kollegen bekommen, den ich damals bei Ricardo kennengelernt habe. Das ist dann irgendwie einige Jahre verstrichen, etwa 10 Jahre, wo wir uns dann nicht mehr gross gesehen haben. Und dann hat er gesagt, hey, ich habe eine Möglichkeit, ein Corporate Startup aufzubauen. Ich kann ein Team aufbauen. Ich habe einfach Geld bekommen. Ich möchte ein Team aufbauen. Du wärst einer, den ich gerne dabei hätte für die ganze User Experience. Weil ihm das sehr wichtig war, das von Grund auf dabei zu haben. Nicht einfach so ein bisschen als Nebenschauplatz. Und dann hat er ein Team aufgestellt. Da waren wir am Anfang das dritte, wo das Corporate Startup zum Laufen gebracht haben. Wir haben auch wieder eine Versicherungslösung gebaut, in Kombination mit Smart Home. Mhm. Also wir haben Rauchmelder, Wassermelder und Luftqualitätssensoren gehabt, die an eine App angeschlossen sind und das einfach kombiniert mit einer App. Da hast du noch einen gewissen Rabatt gegeben, wenn du den aktiviert hast. Halt irgendwie. Und du hast eigentlich daheim eigentlich gewusst, wie das Raumklima ist. Hast auch können sagen, hey, langsam müsstest du lüften, es ist nicht mehr so gesund. Oder du kannst dich nicht mehr lange konzentrieren. Wir haben auch versucht, so ein bisschen in den Alltag reinzukommen, das, was eigentlich jede Versicherung versucht, aus dieser Zahlstelle rauszukommen, sondern relevant zu werden für die Leute im Alltag. Das ist mega schwierig. Oder? Und dann haben wir das gemacht. Wir haben unsere eigenen Produkte gebaut. Wir haben alles von Grund auf bauen. Das war eine mega spannende Zeit. Da waren wir etwa 2 Jahre dran gewesen. Ja, und dann hat es eine Entscheidung gegeben. Vor etwa 1,5 Jahren war das. Wir haben einen Investor gebraucht. Weil wir haben uns herausgegründet. Und dann haben wir müssen sagen, den Investor, den wir jetzt wollen, haben wir nicht gefunden. Sind wir vielleicht auch ein bisschen picky gewesen, muss man vielleicht auch sagen. Der Markt war nicht ganz so, gewesen, wie wir haben gedacht. Und da hat man sich müssen entscheiden, ob man das oder ob man nicht. Weil tendenziell ist, wenn du einen Investor reinnimmst, dann verpflichtest du dich halt einfach auch für 3-4 Jahre bei einem schlechten Lohn. Du hast natürlich eine Beteiligung an der Firma. Und da muss halt jeder für sich selber entscheiden, ja oder nein. Und dann haben wir ein Meeting gemacht. Am Schluss waren wir 5 Leute, die eigentlich gegründet haben. Da mussten wir eigentlich alle müssen Daumen auf und Daumen ab. Und hat es mehr Daumen gegen runter gehabt. Und dann haben wir gesagt, dann lösen wir das auf. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, ich bin nicht ganz zufrieden, wie das gelaufen ist. Ich bin noch nicht fertig mit der Selbstständigkeit. Ich wollte jetzt nicht einfach den einfachen Weg wieder neu zurück arbeiten, sondern ich will eigentlich in diesem Bereich mich, ich will nicht sagen verwirklichen, aber ich will noch eins probieren, einen Anlauf zu nehmen in der Selbstständigkeit, weil mir hat das eigentlich gefallen. Und ja, so hat das letzten August dann gestartet mit Business Geek GmbH.
Für Leute, die den Podcast hören und vielleicht auch an dem Ort sind, wo sie sagen, die Selbstständigkeit ist, wäre eine Option für mich.
Machen Sie nicht.
Oder klingt zumindest attraktiv. Wie habt ihr ganz konkret, also wie gründest du deine eigene Firma?
Also das Gründen ist, glaube ich, das Einfachste daran, glaube ich. Also ich habe es mit einem Service gemacht, der heisst Fasun. Kann man vielleicht auch verlinken. Die sind im Appenzell daheim. Da kannst du sagen, hey, ich will meine Firma gründen. Da kannst du herausfinden, willst du eine GmbH, willst du eine AG. Ich glaube, jetzt, wenn du eine Einzelunternehmung gründest, dann brauchst du die nicht. Dann kannst du es auch selber machen. Das liegt noch drin. Ich habe eine GmbH gegründet. Das heisst, redest du mit denen, was braucht es, was braucht es für Sacheinlagen, was ist dein Zweck, oder? Dann gehst du ihnen ein bisschen durch, was du machen willst, dass sie dich auch verstehen. Gehst du den Firmennamen durch, das ist immer mega schwierig. Unmöglich. Ja, dann machen sie eigentlich die ganze Papierarbeit und du unterschreibst eigentlich die Sachen noch, gehst noch deine Unterschrift beglaubigen, schickst sie ihnen wieder zurück und dann fährt das auf laufen, die Mülle. Sie haben noch coole Angebote. Bei ihnen kostet das, glaube ich, 500 Schutz, wenn du über sie gründest. Wenn du noch 1-2 Angebote von ihnen dazu nimmst, so, ob das Versicherungen sind oder ich habe jetzt meinen Treuhänder noch über das genommen, dann zahlst du eigentlich gar nichts. Das ist einfach ihr Kickback, den sie bekommen. Darum, das Gründen ist eigentlich das Einfachste. Nachher wird es ein bisschen Pain, oder, dass wir in der Schweiz immer noch so lange haben, bis wir mal ein Bankkonto offen haben. Das geht bei uns irgendwie 2 Wochen, finde ich mühsam. Dann die ganzen Steueranmeldungen, Mehrwertsteueranmeldungen, das ist, das ist das, ja, eben, es gibt Leute, die das abgeben. Ich habe gewisse Sachen mit meinem Treuhänder zusammen gemacht, gewisse Sachen auch wollen mal allein machen, um zu sehen, wie geht das. Ist dann ein bisschen frustrierend, wenn du einfach auf dein Bankkonto wartest und denkst, ja, ich müsste eigentlich etwas mal zahlen oder will etwas irgendwie kaufen, dann machst du es halt privat. Und dann musst
du wieder zurückbuchen.
Ja, genau, so Sachen, aber kennst du sie auch, ja.
Genau. Aber das ist ja ein finanzielles Risiko, oder? Oder hast du gewusst, ich habe schon 5 Projekte in Aussicht? Oder hast du können Kunden mitnehmen, vielleicht sogar von anderen Sachen? Oder hast du mal Business Geek gegründet?
Gegründet, ja.
Und dann bist du mal da gewesen und hast gewartet, bis das Telefon läutet und ein E-Mail reinkommt?
Beides nicht. Ich glaube, das würde ich auch niemandem empfehlen, oder? Also das Finanzielle vielleicht, was du zuerst gesagt hast, da habe ich gerade letztens mit einem guten Kollegen eine Diskussion darüber gehabt, was ich auch überlegt, zu gründen. Und er gesagt hat, ja, das ist eigentlich noch krass, weißt, 20'000 Stutz für GmbH. Und nachher brauchst du noch etwas zum Arbeiten.
Muss man vielleicht noch schnell sagen, ja. GmbH gründen kostet 20'000 Franken.
Ja, also ist einfach das Stammkapital.
Muss man haben, ja, genau, du hast das Geld noch, aber du musst 20'000 Franken haben.
Aber was viele eben manchmal ein bisschen Denkfehler machen, du da kannst auch mit dem arbeiten.
Genau.
Und das wissen eben, also das hat jetzt er zum Beispiel nicht gewusst und hat gesagt, ah, er hat gemeint, das ist auf einem Sperrkonto und dann musst du noch mehr rein tun. Und ja, einfach das so ein bisschen wegen dem Finanziellen. Und das andere, nein, ich habe keinen Kunden in Ausblick gehabt. Was ich auch muss sagen, es ist, ich habe mit meiner Partnerin auch recht lange geredet. Ich habe kurz schon überlegt, soll ich mich anstellen. Weil der Zeitpunkt zum Gründen war der denkbar dümmste, hätte ich jetzt behauptet.
Dort ist immer die Frage, wie Kinder haben. Gibt es überhaupt einen guten Zeitpunkt oder hat man sowieso immer, hat man theoretisch immer eine Ausrede, warum das jetzt gerade kein guter Zeitpunkt ist?
Gebe ich dir recht. Es gibt sicher nicht den perfekten. Also den perfekten, glaube ich, gibt es nicht. Mhm. Es gibt vielleicht gewisse schlechte. Und nein, ich kann nicht sagen, es gibt keinen schlechteren als den, den ich jetzt hatte. Es gibt noch schlechtere Zeitpunkte, was alles rundherum könnte passieren. Mir war einfach so, das Kind war auch gerade unterwegs. Also, meine Partnerin war eigentlich, ja, ich sage jetzt, hochschwanger. Ich hatte jetzt nicht irgendein Projekt auf der Seite. Was ich gewusst habe, ich kenne einfach viele Leute. Mhm. Aber, das muss man auch sagen, viele Leute kennen, das bringt dir eigentlich noch nie. Und auch wenn dir alle auf die Schulter klopfen, ja, finde ich cool, dass du das machst, hast du auch noch keinen Rappen damit verdient. Mhm. Oder? Und was halt auch ist, wenn du bei einer Unternehmung geschafft, wenn ich jetzt bei der CSS geschafft habe, ist jetzt bei mir zumindest, es gibt auch andere Leute, die in grossen Unternehmen arbeiten, die das besser als ich machen, schläft das ein Netzwerk auch ein bisschen ein. Mhm. Und ich habe wirklich so in der Anfangszeit das Netzwerk recht müssen aktivieren wieder und wieder sagen, hey, gehen wir mal zum Mittagessen, Kaffee trinken. Das, was dort dann auch gegangen ist, war noch Corona-Zeit. Ja. Und ich habe dann auch angefangen mit dem Podcast. Oder? Mhm. Um nicht nur mit den Leuten zum Mittagessen, sondern einfach sagen, hey, komm, wir hocken noch ein Stündchen zusammen, reden im Podcast zusammen und gehen dann vielleicht noch zum Mittagessen miteinander. Mhm. Und ja, dann eigentlich durch den Podcast, lustigerweise, hat sich dann das ein oder andere ergeben, wo jemand gesagt hat, hey, ja, eigentlich bräuchte ich das gerade, also im Nachgespräch vom Podcast, eigentlich bräuchte ich das, was du anbietest, lass uns miteinander reden, ich schicke mir eine Offerte für das und das. Und so sind so ein bisschen die ersten Projekte entstanden und andere haben sich seit Jahren plötzlich wieder mal gemeldet und gesagt, hey, ich finde es mega cool, was du alles für Leute kennst, eben durch den Podcast jetzt auch. Also ich habe recht direkten Impact durch das gehabt. Mhm. Aber weil ich natürlich halt auch nur die ganze also ich habe auch alles nur auf das gesetzt. Ich habe jetzt nicht irgendwie gross anders noch Marketing gemacht. Ich mache nicht Online-Marketing. Ich habe keinen Blog, den ich jetzt irgendwie schreibe. Ja.
Das ist lustig, weil der Podcast bei uns ist eigentlich auch ein ähnliches Tool. Mhm. Oder zum einen das Netzwerk vergrößern, aber auch mit Leuten ins Gespräch, ja, wo man dann vielleicht etwas daraus kann machen kann. Wir haben Anfang des Jahres sehr aktiv akquiriert und umgeschaut und Netzwerk angezapft. Aber das
kommt halt
ja dann immer verzögert, ja, oder? Ja, ja. Das heisst, ein gewisses Polster müsste schon rum sein, ja, sonst wird es dann sehr eng. Darf man fragen, wie es läuft im Moment?
Im Moment super. Aktuell muss ich ein bisschen schauen, wie ich es deichseln kann, weil ich kann mich nicht teilen, ich bin allein. Mhm. Also klar, eben bei grösseren Projekten habe ich Partner noch, aber jetzt in diesen Projekten, die ich jetzt gerade dran bin, habe ich aktuell noch keinen Partner. Also brauche ich auch nicht, weil dort kann ich es wirklich selber erledigen. Und ja, aktuell läuft es sehr gut. Die Anlaufzeit hat länger gedauert, als ich gedacht habe. Weil, was man halt manchmal auch unterschätzt, oder, bei einem Projekt, ich nehme an, bei euch ist das auch ähnlich, das Timing muss extrem gut passen. Oder? Also, vor allem halt aber eine gewisse Größe des Projekts, die ich auch suche, kann man dann nicht einfach sagen, ja, dann ziehen wir halt das Projekt vor. Mhm. Ich meine, jetzt auch eine grössere Unternehmung braucht ja auch dann Ressourcen von ihrer Seite. Und dann kann ich nicht einfach sagen, ja, das fangen wir mal an. Das ist ja dann auch eigentlich Geld rausgerührt. Und ja, eben, obwohl ich dort viele Leute kennt habe, viele gut kennt habe und viele haben gesagt, ja, wir wissen, dass du gute Arbeit machst, hat es sich dort einfach rein vom Timing her nicht ergeben, mhm, weil die sind noch in grossen Projekten drin und die gehen noch ein paar Monate, oder? Und dann denkst du plötzlich so, hui, okay, dort, wo ich gedacht habe, könnte etwas herkommen, kommt nichts. Mhm. Und ja, ich bin nie mega nervös geworden, weil ich, das klingt jetzt mega arrogant, aber ich weiss, was ich kann. Ich weiss, dass ich dort, wo ich war, eigentlich immer gute Arbeit geleistet habe. Ich weiss, es hat auch Unternehmer schon gegeben, die Konkurs gegangen sind, die gute Arbeit leisten. Das gibt es immer, oder? Das ist,
also die Leute müssen dich dann auch immer noch entdecken und genau, mit dir zusammenarbeiten. Das genau, mit der Arbeit, der guten Arbeit, ist sicher ein Vorteil.
Das
hilft, ja. Aber, ja, aber die, ja, Leute müssen dich dann auch noch bemerken. Und was ich auch gemerkt habe, ist eben, gerade am Anfang braucht es ein Zeit, bis die Kontakte zustande kommen, bis, ja, dann die Leute kommen mit einem Projekt. Und dann ist das schon sehr cool, wenn sie sagen, also wir setzen das Projekt um. Aber was man dann auch noch muss beachten, ist, das Projekt geht ja dann noch mal ein Zeit, bis, mhm, es dann zum Abschluss kommt. Und mittlerweile verrechnen wir 50% im Voraus und 50%, ja, bei Projektabschluss. Das haben wir am Anfang nicht gemacht. Ich meine, dann, wenn ein Projekt dann einst 3 Monate geht, dann, ja, geht es dann doch noch mal ein Zeit, bis dann das Geld,
ja, vor allem kommt. Beim Projektabschluss zu verrechnen, ist auch immer schwierig. Oder das kann dann auch wirklich manchmal ein bisschen noch hinten rausgeschoben, genau, werden. Das ist dann, ja, also geht mir, also habe ich immer von Anfang an eigentlich so gemacht, das habe ich schon ein bisschen von meiner Agenturzeit. Mhm. Hilft das schon, oder? Wenn du sagst, eben vielleicht etwas am Anfang, mhm, in der Mitte und am Schluss oder wie,
genau,
auch immer.
Ja, haben, genau, wir eine relativ gute Erfahrung
gemacht. Ja, ja.
Meine Freundin Ramona, die hat auch Wirtschaftsinformatik studiert. Mhm. Und,
in Luzern?
Ja, an der, ja, Hochschule. Mhm. Und ihr Hauptding ist auch Usability. Mhm. Und sie hat kürzlich auch mal, oder nach dem Studium, auch ein bisschen umgeschaut, das sind für Stellen nur in diesem Bereich, und hat gemerkt, es sind gar nicht so viele Stellen nur in diesem Bereich. Das führt mich zu der Frage, ist Nachfrage gross, oder bist du, oder ist man vielleicht in dem Bereich allgemein noch ein bisschen der Zeit voraus, dass die Leute gar noch nicht mega fest checken, wie wichtig das ist, oder hat sie einfach schlecht geschaut und es gibt auch ganz viel?
Würde jetzt nicht sagen, dass sie schlecht geschaut hat. Würde ich mir auch nicht getrauen, oder? Weil sie wird sicher zulassen. Nein, ganz ehrlich zu sein, das ist in dem Bereich, es ist schwierig, oder? Also wenn du nach Usability suchst, ich kenne eine Handvoll Agenturen, die das anbieten, die haben immer wieder Stellen ausgeschrieben, aber vielleicht dort gerade nicht. Aber die Stelle, an gewissen Orten muss man sich auch schaffen. Mhm. Und logisch, wenn man die nach der Stelle sucht und die nicht ausgeschrieben ist, ist das nicht einfach, irgendeine Unternehmung anzuleiten und zu sagen, hey, macht die Stelle für mich, ich kann euch das bieten. Ich finde es auch immer mega schwierig, oder, wenn man davon redet, wie ist die Stellenbezeichnung. Oder? Also bei mir, wenn von mir redest, die Stellenbezeichnung, die ich jetzt eigentlich erfülle, ist Projektleiter, Product Owner, Business Analyst, Requirements Engineer, Testmanager, alles Mögliche. Oder? Und dann ist es einfach mega schwierig, wenn du einfach zum Beispiel nur nach Usability Spezialist suchst. Oder? Ich weiss nicht, es gibt manchmal auch Stellen, wo Projektleiter sind, wo eigentlich dann der Projektleiter mega viel macht, wo dann vielleicht auch Usability ein Thema ist. Bei der CSS zum Beispiel bin ich verantwortlich gewesen, immer für die Usability. Mhm. Ist auch so im Stellenprofil gestanden. Aber wenn ich nur nach Usability-Spezialist gesucht hätte, hätte ich es nicht gefunden. Mhm. Das muss man sicher sagen, dass das, ich sage nicht, dass es nicht verbreitet ist, aber in grossen Firmen ist das jetzt wirklich langsam ins Mindset reingekommen, dass das etwas Wichtiges ist und die sogar eigene Stellen geschaffen haben. Mhm. Und bei KMUs macht es wahrscheinlich einfach nicht so Sinn, dass die das machen, sondern dort ist es eher so, dass man sagt, so, wir nehmen punktuell etwas Externes dazu. Oder? Mhm. Und ja, auch auf die Frage zurück, ja, es hat nicht so viele Stellen in diesem Bereich, aber es hat eigentlich viele Leute, die es eigentlich anbieten, denkt es mich.
Jetzt haben wir die ganze Werdegang können und merke, du hast dich auch wirklich vertieft mit dieser Thematik auseinandergesetzt und du hast ja viel Erfahrung. Vielleicht zum Abschluss von dem ganzen Teil nochmal darauf zurück. Aber wenn du eine Webseite von einer Firma untersuchst und anschaust, da kann ich mir vorstellen, dass es noch schwierig ist manchmal für dich, zu abgrenzen zwischen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, mir gefällt das nicht oder das ist für mich nicht intuitiv. Aber gibt es dann auch irgendwelche fachlich fundierte, vielleicht wissenschaftliche Bereiche, wo man weiss, der Mensch schaut auf X, Y und Z und ich muss auf Schriftgröße so und so, Kontrast so und so schauen, damit das überhaupt, da geht man wahrscheinlich immer für eine Mehrheit von der Bevölkerung aus. Es gibt wahrscheinlich auch so Sachen, wo du dann drauf schaust. Mhm.
Ja. Ist etwas, was ich glaube, gut kann, wo ich gut kann zurückstellen kann, meine persönliche Meinung. Also ich habe auch schon Projekte jetzt gehabt, wo ich drauf gekommen bin und dachte so, ist jetzt nicht, wie es mich visuell anspricht. Was ich immer mega vielen Leuten muss erklären, wenn ich sage, ich sei im Bereich von der User Experience Experten, da denken viele so, so ein bisschen Grafiker oder wie es aussieht. Und ich bin ein extrem schlechter Grafiker immer gewesen. Ich habe mich auch nie als das gesehen. Im Frontend-Bereich musste ich ein bisschen Design umsetzen, aber ich war immer froh gewesen, wenn ich sehr genau die Vorgabe vom Designer bekommen habe und habe können umsetzen. Was bei mir wichtig ist, ich hatte letztes Jahr auch jemanden, der mir sein Backend-Tool gezeigt hat, also ein Versicherungstool. Und er hat gesagt, es tut mir mega leid, es sieht aus wie in den 90er Jahren und so. Es ist wahrscheinlich schlimm für dich. Dann habe ich gesagt, schau, wenn das schlimm aussieht, irgendwie noch die Schatten hat von meinem Windows XP, weiß auch nicht, oder was noch, irgendwie so, dann ist mir das wie egal. Das kann man schnell flicken, sage jetzt mal, ohne jetzt irgendwie Designarbeit klein zu reden. Wichtiger ist eigentlich, dass der Prozess stimmt. Mhm. Und bei mir ist es eigentlich wirklich so, klingt jetzt ein bisschen, ja, sehr analytisch, wenn ich eine Webseite anschaue, kann ich eigentlich fast wie das Visuelle ausblenden. Also, einerseits mal die Farbe mal ausblenden und schauen das an, wie das gezeichnet wäre. Oder? Und denke so, okay, die Aufteilung passt nicht, wieso ist der Button, oder wieso hat es 3 Buttons statt nur ein Button, dass mir klar ist, das muss ich einfach klicken und nicht 3, also 2 andere Alternativen geben. Weil das ist viel schwieriger zum wieder flicken, oder? Also wenn du einen komplett scheiß Prozess baust und niemand kommt raus, ist das viel schwieriger, als wenn du denn das noch schön musst anmalen, ganz überspitzt gesagt, oder? Und dann kommt natürlich jetzt das, was du gesagt hast, auch wissenschaftliche Sachen kommen dann auch rein. Also Kontrast, wie du gesagt hast, das ist ein riesen Thema, oder? Ich habe auch eine Rot-Grün-Schwäche zum Beispiel. Von dem her bin ich ein super Test. Manchmal, ja. Wenn ich dann sage, ja, das Gelb da ist nicht so schön, dann kommt, das ist grün. So, ja, okay, okay. Dann, Entschuldigung. Ich sehe es dann am Farbwert an, wenn ich muss sicher sein, dass die Farbe ist. Aber das sind alles so Sachen, die ich schon auch beleuchten kann. Oder auch meine Tools dazu haben. Ich meine, für Kontrast gibt es einfach ein Tool im Chrome innen, wo du kannst sagen, und was ist auf dieser Webseite gut und was nicht. Ich nehme dann das aber auch aus und sage, hey, Kunde, das ist eigentlich nicht optimal, dass da der Kontrast zu wenig ist. Und da gibt es auch noch kleinere Sachen, die sind entweder korrekt oder nicht korrekt. Wenn du ein Bild nicht beschreibst, den Alternativtext nicht hast, jemand, der blind ist und auf die Webseite kommt und heisst, das ist Image1.jpg, dann ist so, ja, ist einfach nicht so geil für den, oder? Weil der weiss dann nicht, was auf dieser Webseite ist. Ja, also das, eben, es gibt sehr viele messbare Sachen aus meiner Sicht. Und es gibt auch Sachen, die nicht 100% messbar sind, aber es gibt Elemente auf der Webseite, die du auch kennst. Radio-Buttons, in den meisten Fällen sind das die Runden, wenn es heisst, wenn geht es dir am Morgen, Mittag, das ist ein schlechtes Beispiel, das wären sehr Checkboxen, die viereckigen, wenn geht es dir Morgen, Mittag, Abend, das heisst, mir geht es allen drüne, das sind Checkboxen, und Radio-Buttons ist dort, wo nur etwas kannst wählen kannst, zum Beispiel, geht dir das an dem Tag, ja oder nein, oder? Und es gibt auch Leute manchmal, die das verkehrt verwenden, und dann musst du auch sagen, so, das ist falsch, und wenn der Kunde irgendwie so sagt, so, hä, wieso kann ich jetzt da mehr anklicken, also wieso kann ich jetzt Ja und Nein anklicken, ist das auch ein offensichtlicher Fehler, wo ich dann sicher so sage, hey,
das darf nicht sein.
Nimm dir den Radio.
Aber es gibt wahrscheinlich auch Kompromisse zwischen, sind das zwei Fronten sogar, oder im Idealfall ist es natürlich eine Einheit, aber können es manchmal zwei Fronten sein, der Usability-Typ oder Typin und die Grafikerin, der Grafiker, wo vielleicht ein mega cooles Design, das einfach visuell schön aussieht, aber auf der Usability-Seite nicht ganz durchdacht ist.
Also hat sich in den letzten Jahren massiv verbessert. Vor allem, wo ich eben noch in der Entwicklung war, war es meistens so, dass der Grafiker hat eigentlich etwas gezeichnet, das gerade schön aussieht, das Bild. Dann ich als Frontender oder Programmierer habe mir manchmal die Haare ausgerissen und dachte, wie soll ich jetzt die Ecke so rund bekommen, um das irgendwie als Bild zu machen, blablabla. Da hat es noch früher die Thematik gehabt. Jeder Browser hat sich anders verhalten. Also da hast du irgendwie in einem Internet Explorer drin, hast gewisse runde Sachen nicht hingebracht und so. Und dann hat der Grafiker gesagt, ich will es aber so. Und der Kunde auch. Und dann hast du gedacht, mein Gott, okay, wie mache ich das? Und die Fronten haben sich auch viel näher, also es ist auch viel näher zusammengekommen. Also, aktuell ist eher Gefahr, dass man alles vermischt. Also dass man sagt, der Programmierer, der Frontend-Entwickler, der Designer und der UX-Experte soll eine Person sein. Habe ich auch schon Stellenausschreibungen gesehen, wo ich so gedacht habe, ja, die eierlegende Wollmilchsau ist meistens nicht gut, wenn das eine Person ist. Es ist besser, wenn das Team ist. Das fällt
auch wieder draussen an sich dann.
Oder das Challenge. Ja. Also, genau. Es kann auch eine Innenansicht sein, die challenged. Oder? Ja. Also, das ist sicher auch sehr wichtig. Aber eine Person finde ich schwierig, die dann alles verantwortet.
Wir kommen langsam zum Abschluss. Da nimmt sich eben Wunder, was unsere Gäste, wie die Zukunft, die nähere und weitere Zukunft aussieht. Jetzt bei dir ist es nicht so, dass du irgendwie kannst sagen, ich habe nächste Woche die Ausstellung oder das Event oder so. Aber was sind deine Prognosen für Business Geek? Wo einer geht es? Was ist geplant? Wachstum ist ja immer so ein Wort wie Firmen. was da geplant ist in der nächsten Zeit? Hast du da irgendetwas dir überlegt?
Ja, es ist eigentlich relativ, soll ich sagen, zurückhaltend, was ich jetzt da sagen kann. Also Wachstum ist jetzt nicht angedacht, dass ich etwa zwei einstelle. Es geht mir eigentlich darum, wenn ich kann davon leben kann, ich brauche nicht mega, mega viel, also finanziell davon kann leben, ich brauche jetzt da nicht mega viel, mir meine Arbeit Spass macht, ich spannende Challenges habe, dann mache ich das weiter. Wenn ich das nicht mehr habe oder merke, da muss ich irgendwie zu viel investieren, dass ich das überkomme und funktioniert einfach nur schwierig, dann lasse ich sehr sein. Ich habe mir auch eine Deadline gesetzt bei der Gründung, wo ich so gesagt habe, dann mache ich ein Review. Was ist was ist von den aktuellen Projekten? Wie sind die so spannend wie die, die ich hatte, wo ich angestellt war? Und ich hatte sehr spannende Projekte. Macht mir das genauso Freude? Habe ich auch den sozialen Kontakt? Das ist ja manchmal auch, wenn du eine Einzelmaske bist. Jetzt habe ich dann wieder ein bisschen mehr Kontakt, oder wenn ich beim Kumpel bin. Das ist eigentlich auch cool, so als extern. Eigentlich habe ich wirklich so eine Checkliste. Und wenn ich dort die Höckel machen kann, dann mache ich weiter. Und wenn nicht, dann lasse ich es sein. Und dann schaue ich um, ob irgendjemand anderes gerade eine coole Idee hat in der Gründungsphase oder wo irgendjemand dazunehmen will. Oder auch irgendwie, ich bin auch nicht abgeneigt gegen eine Anstellung, wenn denn das so weit soll sein. Also ich bin da sehr offen. Und ich brauche nicht viel. Obwohl das nicht viel ist eigentlich manchmal schwierig zu erreichen. Also ich glaube, das Finanzielle ist noch das Einfachste, aber dass man glücklich ist im Job, dass man jeden Tag gerne arbeiten, dass man die genug grosse Challenge hat, das klingt einfach, ist aber gar nicht so einfach. Aber aktuell bin ich da noch zufrieden. Ich könnte die Höckeli aktuell machen. Ich bin aber noch nicht an dem Zeitpunkt, an dem Checkpoint, den ich dann habe. Aber ja,
sehen wir. Das Lustige bei mir ist gerade umgekehrt.
Ja.
Ich finde es viel einfacher zu sagen, es macht mir mega viel Spass, dass man schauen. Und das Finanzielle ist dann immer die andere Frage.
Okay. Ja.
Weil es halt schlussendlich einfach auch für drei Leute muss Lohn
geben. Aber das ist schon für eine Person einfacher natürlich. Das
haben wir auch gemerkt, bevor wir den Vater eingestellt haben. Ich meine, wenn einfach die Gesellschafter da sind, easy, dann gibt es halt mal nur 2'000 Franken diesen Monat und den nächsten Monat wieder mehr.
Ja,
und sobald du halt noch jemanden angestellt hast, ist die Verantwortung viel grösser, weil der ist einfach fix, der Lohn. Also das muss mindestens reinkommen.
Ja.
Aber ich finde es noch eindrücklich, wie du es gesagt hast. Es klingt sehr analytisch und emotionslos eigentlich. Also du sagst einfach, ich habe mir die Checkliste gemacht, ich schaue die an und wenn nicht, dann habe ich auch überhaupt keine Mühe. Das ist, finde ich, eine mega Stärke auch zu sagen, easy, dann breche ich das wieder ab, weil ich glaube, dort hätte ich persönlich, für die anderen zwei kann ich jetzt nicht sprechen, aber für mich selber wäre das wahrscheinlich der schwierigste Teil, müssen eingestehen, das ganz emotionslos zu betrachten können und zu sagen, es funktioniert wahrscheinlich jetzt nicht, falls das würde eintreten. Könnte ich mir vorstellen, dass man dort sich jetzt eher würde dazu neigen, das noch lang nicht merken, wenn es nicht funktionieren würde, einfach weil die Emotionen so stark sind bei dieser Firma, dass ich das wahrscheinlich noch weiterziehen würde, wo man schon einfach rein objektiv schon längst müsste sagen, es ist im Fall, ich glaube, es war ein guter Try gewesen, alles easy, aber ich glaube, wir müssen das jetzt beenden. Das stelle ich mir recht schwierig vor.
Ja, ich finde es so lustig, das ist, also das bin ich einfach, also ich bin sehr analytisch eigentlich unterwegs und ich hatte die Diskussion mit meinem Treuhänder schon mal gehabt. Da habe ich ihm das auch so gesagt. Und er so, jetzt wollen wir aber nicht darüber reden, dass du deine Firma irgendwann zutun musst. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Das ist ja etwas, was ja passieren kann. Und es ist jetzt auch kein Weltuntergang, wenn denn das passiert. Natürlich wäre ich traurig. Also ich kann nicht sagen, ich wäre dann happy und sagen, es hat halt nicht geklappt. Weil ich versuche ja jeden Tag eigentlich mein Bestes zu machen. Und wenn es dann nicht klappt, dann musst du schon reflektieren, bin ich denn genug gut, um das selber zu machen? Was kann ich denn nicht gut? Manchmal sind es ja wirklich nur Sachen, kann ich einfach nicht so gut verkaufen. Das ist so bei vielen, oder? Also viele Leute gehen ja, wir können etwas gut. Also du kannst gut filmen vor allem, oder? Also ich kann gut filmen eigentlich. Ihr seid mal mit dem Mindset, habt ihr euch wahrscheinlich selbstständig gemacht, gehe ich davon aus. Und dann merke ich so, aha, es gibt noch Büroarbeit, es gibt noch Projektleitung, es gibt irgendwie noch das Treuhänderische, wo man teilweise natürlich kann abgeben kann und so. Und manchmal durch das ein bisschen eingebremst wird. Oder? Und ich habe diese Woche jetzt auch gerade mit jemandem eine Diskussion über das gehabt, wo er so gesagt hat, eigentlich würde ich eigentlich gerne wieder nur programmieren und mich nicht mehr ganz um... Eben, wir haben auch Angestellte und so. Und das ist dann manchmal schon krass, oder? Du entfernst dich eigentlich immer mehr von dem, wo du... Der Grund, wieso du dich gegründet hast, wenn du grösser wirst, oder? Ich glaube, ihr seid ja immer noch eben, sehr, sehr operativ, logischerweise, dabei. Aber... das merke ich, habe ich ein bisschen gemerkt, weißt, auf diesen Karriereleitern in grossen Unternehmen. Also ich kann es jetzt auch von der CSS-Sicht sagen. Da gibt es Leute, die ganz gezielt Schulungen und Weiterbildungen machen, um zu sagen, schau, mein Ziel ist, den Teamleiter zu werden, da, Abteilungsleiter, bla bla. Wo mir eigentlich immer egal war. Ich wollte einfach einen geilen Job machen, ein cooles Umfeld haben, mega coole Leute an meiner Seite haben. Dann bin ich glücklich. Und wenn dann der Lohn noch mag meinen Kühlschrank füllen und mir vielleicht auch ein paar Sachen, die ich als Luxus anschauen kann gönnen, bin ich zufrieden. Und ja.
Du hast am Anfang gesagt, du machst digitale Projekte oder bist Experte, wenn es um die Usability geht, digitale Projekte. Jetzt haben wir eigentlich aber hauptsächlich von Entwicklungssachen im Bereich Web geredet. Vielleicht noch als abschließende Frage, wo siehst du Schnittmengen zwischen unseren zwei Business? Weil schlussendlich ist unser ja auch ein digitales Projekt, einfach ein Film nachher, aber auch digital. Gibt es dort Möglichkeiten, dass man kann sagen, wir brauchen einen Usability-Profi, der mit uns zusammen unsere Filmprojekte anschaut? Oder?
Ja, kommt vielleicht auch auf die Grösse drauf an. Ich sage jetzt, ich weiss nicht, wie viele Filme, also von der Grössenordnung her, wenn ihr irgendwie einen Image-Film macht, ja, dort muss man natürlich verstehen, oder, was die Firma auch anbietet und was so ein bisschen die Werte sind auch, oder, das ist sicher wichtig. Aber meistens hast du ja dort nicht so viel, nicht so eine grosse Plattform, um zu beurteilen, ist das klar oder nicht klar. Also ich finde es so schwierig, auch je nachdem, wie lang der Film ist, zum Beispiel. Mhm. Oder? Also es kommt dann eher ein bisschen darauf an, bei der Weiterverbreitung von dem Video, oder? Klatscht man es einfach dann irgendwie auf Instagram und da hat man irgendwie einen mega coolen Film gemacht, der 2 Minuten ist und hat einfach dann den dort getroffen und dann ist der passiert. Dem kommen jetzt die Leute wahrscheinlich, also säckeln jetzt auch nicht zu dir, oder? Aber vielleicht eher so, wie man dann aus dem raus etwas generiert. Oder wenn du einen Film hast, musst du irgendwie einen Call to Action geben, also irgendwie einen Grund oder einen Call to Action, eigentlich einen Button oder einen Link, wo einen sollen die Leute. Und sie müssen dann eigentlich dort dann auch abgeholt werden. Also wenn du einfach auf die Startseite verlinkst, ja, fühlt sich der Kunde wahrscheinlich nicht abgeholt. Wahrscheinlich machst du dann irgendwie eine Landingpage. Ich denke, in so einem Bereich gibt es schon irgendetwas, wo man könnte sagen, lass uns die Landingpage dann in der gleichen Sprache erstellen und eigentlich die Geschichte weiterverzählen, die dort dann angefangen hat. Oder vielleicht vertiefen einfach auch. Oder? Also, in den Filmen, glaube ich auch, würde ich jetzt behaupten, ich würde einfach ein Projekt aufblasen. Und ich glaube, ich könnte euch jetzt da, nicht, also auch dem Kunden, nicht mega viel.
Aber genau, das, was du jetzt gesagt hast, ist eigentlich wirklich noch ein spannender und wichtiger Punkt. Das haben wir natürlich viel, oder? Dass Leute sich einen Filmländler machen von uns, in der Hoffnung, sie haben dann, keine Ahnung, mehr Bewerber auf einer Stelle oder einfach mehr Traffic auf der Website und dann vielleicht ein bisschen enttäuscht sind, vielleicht auch von uns, dass es dann nicht funktioniert. Wir sind ja schlussendlich einfach der Produzent von dem Film und wie dann der nachher verbreitet wird, das ist dann auch schon etwas völlig anderes.
Ja.
Und dort kommt es ja zum Beispiel dann eben jemand noch dazwischen sein, wo man sagt, wenn unser Projekt fertig ist, dann übergeben wir dann an dich oder wer auch immer, wo dann mit euch zusammen dann noch schaut, wie findet die Verbreitung von dem Film statt.
Ja, ich nehme an, ihr habt wahrscheinlich auch viel zu tun mit, weiss auch nicht, Social Media Agenturen oder Abteilungen vielleicht auch von der Unternehmung.
Dort ist halt wieder wie bei dir, je grösser die Firma, umso eher habt ihr so etwas. Aber wenn der Beck, wo wir vorher
hatten,
ein Video will, der hat dann keine Agentur, die dahinter ist und selber auch keine Zeit, um irgendeinen Social Media Kanal zu bewirtschaften. Und der werden gut, dann ist die Frage, ob das Geld rum ist für jemanden.
Aber ja, ist natürlich wirklich ein Punkt. Oder ist auch für euch die Frage. Oder? Weißt, sagt ihr, hey, look, der Kunde hat ja auch nur gesagt, er will ein Film von uns und dann hat er ja das. Also er hätte ja auch ein Höckeli machen können. Ich bin dort damals halt einfach so, also ich habe auch schon Kunden gesagt, oder also potenzielle Kunden, ich glaube, ich bin nicht der Richtige, ich kenne da bessere. Oder in dem Bereich, wo sie suchen, oder? Das gibt es ja auch immer. Aber halt auch, wenn der Kunde mit einer Idee kommt, sagt so, hat eigentlich sein Hauszeichen und sagt, look, mach mir das Haus. Da bin ich in den wenigsten Fällen der, der sagt, so, ja, ich setze das um, sondern sage so, hast du daran gedacht, dass du vielleicht außen noch einen Garten hast und vielleicht, weiß ich nicht, ziehst du halt noch den Gartenhag rundherum und hast überlegt, was alles noch könntest machen. Eben ist immer die Frage vom Geld auch, oder? Das ist absolut klar. Und wenn dann der Kunde sagt, du, nein, ich will jetzt wirklich nur das Video, ist gut. Aber ich finde es eigentlich mega schade, wenn ihr ein mega cooles Video würdet produzieren und dann kommt er irgendwie auf Social. Sie haben irgendwie 300 Follower dort, von denen sehen sie irgendwie 100. Ja, und dann ist der auch durch. Oder nach einem Tag in der Story innen ist er auch durch. Oder? Das ist so. Aber ich glaube jetzt nicht, dass bei Imagefilmen das so nur verbreitet wird, sondern auch sonst genutzt wird. Aber trotzdem.
Aber ich glaube, da ist schon noch viel Potenzial rum, weil wir haben auch schon größere Projekte gemacht, die auch vom Budget her jetzt nicht zu unterschätzen waren. Die sind dann vor allem auf Social Media platziert worden, auf Instagram, aber Aber ich glaube, das war Know-how noch nicht so rum. Ich glaube, auch viele Leute, unsere Auftraggeber, die haben sich wirklich so die Überlegung, ich brauche einen Film, ich habe den Film, und weiter überlegt ist noch nicht geworden.
Ja.
Und dann sind sie auf Instagram geladen worden und als Anzeigebild ist einfach eine schwarze Fläche dort.
Ja, das ist was anderes.
Und genau, dann ist natürlich dann ist halt dann schade um den ganzen Aufwand, den man gemacht hat. Und dann finde ich das einfach wichtig, wie du das sagst, dass man vielleicht noch ein bisschen in den Garten rausdenkt und überlegt, wie geht es noch weiter.
Ja, ist natürlich der für euch, oder? Wenn ihr etwas könntet anbieten oder sagen, so, ihr, also ich meine, ich rede jetzt nicht, dass er mit mir muss zusammen geschafft werden, aber weißt nur, wenn ihr schon am Kunden sagt, habt ihr daran gedacht, wohin leitet ihr Kunden? Nur schon das ist wichtig, und dann, wenn sie sagen, ja, wir leiten sie einfach auf die Jobseite, weil wir haben ja ein Video gemacht, wo es um Jobs geht, oder? Ich glaube, aus meiner Sicht falsch. Also aus meiner Sicht müsst ihr wahrscheinlich auf eine Seite gehen, wo die Werte noch einmal wiederholt werden. Und vielleicht sind unten, ist dann der Link zu, zeigen sie unsere Stellen und so. Aber eben, das ist auch immer sehr individuell.
Genau, oder eine Budgetfrage.
Oder Budgetfrage, genau.
Merci vielmals für deine Zeit.
Ja, danke dir für deine
Zeit. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Ich glaube, wir könnten da gut noch ein bisschen weiter
miteinander reden. Könnten wir gut noch machen, genau. Genau. Ja, sicher.
Vielleicht können wir ja dann das Gespräch noch einmal weiterführen, wenn du deine Checkliste abgearbeitet hast.
Und auf Jobsuche
bist. Wenn du auf Jobsuche bist, genau.
Ja, ist klar.
Noch am Schluss deine URL, deine Plattform, wo man dich findet, wenn man jetzt denkt, das klingt interessant, was du machst, sind welche?
business-geek.ch ist, dort findet ihr, also ist die Webseite. Am besten findet ihr mich eigentlich auf LinkedIn. Das ist eigentlich meine Plattform, wo ich am aktivsten bin. Und aktuell bräuchte ich meine Webseite gar nicht, ehrlich gesagt, weil die meisten Sachen laufen über LinkedIn. Darum sieht meine Webseite eigentlich auch so aus, wie sie aussieht. Das ist einfach eine One-Page, wo ich meine Leistungen drauf habe. Darum LinkedIn ist fast das Beste. Mein Name, Adi Job. Oder auch Business Geek finden mich auch. Und du kannst es wahrscheinlich auch verlinken. Oder?
Ich werde dich ganz sicher verlinken, genau. Aber für die, die jetzt den Podcast nur gelost haben, haben das immerhin gehört.
Ja.
Danke dir vielmals für deine Zeit und dass du hierher bist und mit mir geredet hast und deine Insights geteilt hast mit uns. Danke allen, die bis dahin mitgelost oder mitgeschaut haben. Ich würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei wären. Bis dann, eine gute Zeit und ciao zusammen.
Tschüss zusammen.